Vielleicht kennt ihr ja das Phänomen, dass eine Aussage, die ihr tätigt, vom Gegenüber ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Und ich kann ja in einem einfachen Satz auch ganz unterschiedliche Dinge ausdrücken wollen. Jemand, der sich genau damit beschäftigt hat, das war Friedemann Schulz von Thun. Das war ein deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler. Und von ihm stammt das sogenannte Vier-Ohren-Modell, das erklärt, dass jede Botschaft vier Ebenen hat. Ihr könnt immer ein bisschen mit rüber gucken. Hier drüben wird immer visuell unterstützt, was ich euch so erzähle. Und zwar kann jede Botschaft eine Sachebene haben, eine Selbstoffenbarung, eine Beziehungsebene und einen Appell. Ich erkläre euch das mal an einem einfachen Beispiel. Ein Mann und eine Frau sind im Auto zusammen unterwegs, Frau sitzt am Steuer und plötzlich sagt der Mann neben ihr, die Ampel ist grün. Jetzt kann die Frau das auf der Sachebene hören und Sachebene bedeutet die reine Information. Dort vorne ist eine Ampel, die ist grün, nicht mehr und nicht weniger. Aber die Frau kann aus dieser Aussage auch einen Appell hören, also die Aufforderung, etwas zu tun. Und so hört sie aus diesem Satz heraus, fahr mal ein bisschen schneller, bevor es rot wird. Sie kann aber auch mit dem Beziehungsohr hören und hört dabei heraus, was der Mann über sie denkt in dem Moment. Und zwar hört sie dann heraus, dass der Mann sagt, ohne es zu sagen, meine liebe Frau, ich traue dir nicht zu, dass du siehst, dass da vorne grün ist. Und ich finde ja, du fährst viel zu langsam an diese Ampel. Aber mit dieser Aussage, die Ampel ist grün, kann der Mann auch etwas über sich selbst aussagen und auch das kann die Frau wahrnehmen. So kann sie zum Beispiel in dieser Aussage hören, dass ihr Mann, das schwingt mit, ich bin ein aufmerksamer Beifahrer, ich nehme die Verkehrssituation wahr. Genauso kann sie aber auch hören, das regt mich auf, dass du hier so langsam an die Ampel fährst, ich habe keinen Bock, jetzt gleich an der roten Ampel zu stehen. Also jede Äußerung, die ich irgendwie tätige, kann vier Botschaften enthalten. Und genau so ist es auch bei der Jahreslosung. Und wir können diese viel tiefer ergründen, wenn wir genau dieses Modell uns zur Hilfe nehmen. Siehe, ich mache alles neu. Da haben wir zunächst den reinen Sachinhalt. Ich mache. Also Gott handelt. In der diesjährigen Jahreslosung sind nicht wir aufgefordert, etwas zu tun, so wie das letztes Jahr zum Beispiel war, prüft alles, ne, und behaltet das Gute. Nein, Gott selbst tut es. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das kleine Wörtchen alles, das sagt einfach aus, worauf sich Gottes Tun richtet, nämlich auf ausnahmslos alles. Und in Verbindung mit den anderen Versen, die wir vor uns in der Lesung gehört haben, wird es noch etwas deutlicher. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Alles. Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist. Jetzt gibt es noch dieses Wörtchen neu, also was gemacht wird, nämlich neu wird es gemacht. Aber selbst das kann man auf der Sachebene nochmal genauer betrachten, denn ist das Neumachen aus der Jahreslosung wirklich so ein Reset wie vorhin bei dem Knopf, also ein Zurück auf Anfang? Neu könnte auch heißen, nochmal ganz anders, kann Erneuerung oder Veränderung bedeuten. Im Griechischen gibt es für das Wort neu zwei verschiedene Vokabeln. Da gibt es zum einen das Neos, das ist eine rein zeitliche Betrachtungsweise. Also neu im Sinne von jung, eben das ganze Gegenteil von alt. Und dann gibt es noch das Wort Kainos, heißt ebenfalls neu und ist das Gegenteil von vergänglich oder wertlos. Und genau dieses Kainos, das finden wir im griechischen Urtext. Neues wird also qualitativ betrachtet. Die Welt wird nicht nur erneuert, im Sinne von renoviert, sondern von Grund auf anders. Ein völliger Neuanfang. Ich kann aus der Jahreslosung, auch wenn es im Sachinhalt heißt, Gott macht alles neu, einen Appell heraushören. Neu machen, erneuern. Das hat ja auch immer etwas mit Veränderung zu tun. Siehe, ich mache alles neu. Nichts bleibt beim Alten. Aber bin ich denn überhaupt bereit, dass Gott alles neu macht? Will ich nicht vielleicht erst noch gemütlich frühstücken oder Abendbrot essen oder dies und das erleben? Will ich überhaupt, dass alles neu wird? Oft halte ich ja auch gern am Alten oder am Gewohnten fest. Und meine Erfahrungen zeigen mir, nicht alles, was neu ist, ist auch unbedingt gut. Und manchmal macht mir ja Erneuerung oder Veränderung auch Angst. Zum Beispiel bei politischen Umbrüchen, wenn ein Umzug ansteht oder eine völlig neue Situation. Und wenn man das Buch der Offenbarung liest, dann kommt da so einiges, was einem Angst machen kann. Aber es gibt auch das Gegenteil, nämlich Momente, da sehne ich mich danach, nach Veränderung, nach Erneuerung. Keine Ahnung, der Kisch ist schon 50 Jahre alt, es wäre Zeit, dass da mal eine neue kommt. Oder endlich ein neuer Job. Kleines Beispiel, letztes Jahr zwischen den Feiertagen haben wir eines unserer Kinderzimmer renoviert. Und seit Anfang 2025 stand dieses Vorhaben fest. Daraufhin haben wir dann überlegt, mein Mann und ich, wie könnte man das am besten umgestalten? Da das Zimmer sehr klein ist, brauchten wir vor allen Dingen Möbel, in denen man zwar viel unterkriegt, die aber trotzdem irgendwie platzsparend sind. Und so habe ich dann im Sommer Kleinanzeigen durchforstet nach einem geeigneten Hochbett. Ich habe dann auch eins gefunden, dann musste alles organisiert werden, dass wir das überhaupt kriegen, dass wir das abholen. Erstmal mussten wir es einlagern, das haben wir dann auch alles gemacht. Dann irgendwann im Herbst habe ich angefangen, im Kinderzimmer alle Schränke auszuräumen, denn die will keiner voll dort rausschleppen. Und dann haben wir den ganzen Inhalt hoch erstmal auf dem Dachboden gelagert. Und dann haben wir angefangen, eine Wandfarbe rauszusuchen. Die wurde dann von meinem Mann besorgt, dann auch Pinsel, Malerrolle, Abklebematerial. Und dann, am 29.12.2025, haben mein Mann und ich das Zimmer komplett leer geräumt. Die Steckdosenblenden abmontiert, Türen, Fenster, Sockelleisten, alles fein säuberlich abgeklebt. Und dann ging es endlich ans Streichen. Und nach kleideten sich dann die abgenutzten Wände in eine neue, schöne Farbe. Einen Tag später haben wir dann unter ein bisschen so nerven lassen, das Hochbett aufgebaut und die Möbel, die noch gut waren, wieder reingestellt. Und dann eben auch alles wieder eingeräumt. Lange danach gesehnt, sieht jetzt hier wieder alles aus wie neu. Was ich damit sagen will, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann wird man aktiv. Man fährt nicht in den Stand-by-Modus. Und genauso verhält es sich bei der Jahreslosung. Sie kann an mich appellieren, mich bereit zu machen. Wir erwarten, dass Gott alles neu macht. Und mit diesem Ziel der neuen Erde und des neuen Himmels vor Augen bereiten wir uns auch innerlich bereits darauf vor. Wir warten nicht einfach ab. Warten heißt vorbereiten. Und wer wartet, der richtet seine Gedanken auf das, was da kommt und handelt dann. Wenn ich weiß, ich fahre im Sommer in den Urlaub, muss ich jetzt handeln, um was zu buchen, sonst stehe ich im Sommer dann da und hab nichts. Warten und erwarten rückt die Prioritäten zurecht. Und noch ein weiteres. Einige Theologen legen diese Erneuerung in der Jahreslosung so aus. Das Alte löst sich nicht völlig auf, sondern das wird gereinigt und geheiligt. Der Fluch der Sünde wird gebrochen. Die erste Schöpfung, die wird also nicht vollkommen aufgelöst, sondern Gott hält nach wie vor an seinem Projekt fest und erneuert es. Und diesem Ansatz ist durchaus etwas abzugewinnen, weil wenn das nicht wäre, wenn jetzt Gott kommt und plötzlich alles platt macht, dann könnte man sich ja fragen, ob sich der Einsatz für die heutige Schöpfung überhaupt noch lohnt, wenn die sowieso irgendwann zunichte gemacht wird. Anders gesagt, wenn Gott plant, diese Welt zu erneuern, nachdem er uns alle evakuiert hat, warum sollten wir uns dann noch mühen, sie zu verbessern? Warum sollten wir uns einsetzen für Klimaschutz, für Bewahrung der Schöpfung und so weiter? Wertvoll ist eine Arbeit ja nur dann, wenn sie bleibt. Und alles, was in Liebe geschieht, dem ist die Ewigkeit verheißen. So lesen wir das im 1. Korinther 13, Vers 13. Da finde ich das Bild, was so herumkursiert, ganz gut. Da kommt nämlich auch das Bild vom Apfelbäumchen pflanzen mit. Das hat Luther mal gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Also es lohnt sich trotzdem immer noch, an der Schöpfung weiter zu arbeiten und diese auch zu bewahren. Warum macht Gott denn alles neu? Da sind wir jetzt bei der Beziehungsebene. Die Antwort auf diese Frage, warum Gott alles neu macht, die finden wir ganz, ganz schnell, wenn wir uns die letzte Jahreslosung nochmal hernehmen. Prüft alles und behaltet das Gute. Und was fällt uns bei diesem prüfenden Blick durch die Welt nicht alles Schlechte auf? So hat Gott sich das sicher nicht vorgestellt, als er am Anfang die Erde und den Menschen schuf. Kriege, Hass, Gewalt, Hunger, Zerstörung der Schöpfung mit allen einhergehenden Klimakatastrophen. Neues ist ganz einfach notwendig, weil der Mensch Mist gebaut hat. Die Beziehung zu Gott ist gebrochen. Und wir leben jetzt in einer Welt, die viel Leid, Anstrengungen und auch persönliche Schicksalsschläge enthält. Und wenn ich mich so umschaue, dann würde ich schon manchmal ganz gerne auf diesen Knopf drücken und diese erkrankte, gefallene und geschändete Welt einfach auf ihren Urzustand zurücksetzen, der einfach alles neu macht. Die Jahreslosung sagt uns, auch Gott will eine neue Welt, ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Tod. Das heißt, die kaputte Beziehung, die Gottesferne dieser Welt, die ist Gott nicht gleichgültig. Gott sorgt sich, er kümmert sich, er hält uns Menschen unerschütterlich seine Treue. Und schauen wir uns dieses Neumachen im Textabschnitt mal genau an, dann fällt uns etwas ganz besonders auf. Nicht der Lebensraum, den es zu bebauen und bewahren gibt, steht hier im Mittelpunkt sondern ausschlaggebend für diese neue Welt ist die Beziehung Gottes zu den Menschen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thronherr, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das Wohnen Gottes, die Hütte Gottes, die spielt auf das damalige mobile Zeltheiligtum in der Wüstenzeit an. Erst hat Gott in der Stiftshütte, so nannte man das, und im Tempel unter seinem Volk gewohnt. Dann in Jesus, mitten unter uns Menschen. Jetzt aber kommt Gott in die neue Welt, um zu bleiben. Da gibt es dann keinen Kontrast mehr zwischen Himmel und Erde. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist vollkommen überwunden. Gott wohnt unter den Völkern. Und die Gegenwart Gottes verdrängt dann alles, was nicht zu ihm passt. Und da ist auch kein Platz mehr für das, was unser Leben zerstört. Und das sagt ganz viel über Gottes Wesen aus. Und damit sind wir bei dem, was in der Jahreslosung Gott über sich selbst offenbart. Siehe, ich mache alles neu. Auf die zerstörenden Taten der Menschen antwortet er mit etwas ganz Neuem, mit etwas völlig Unerwartetem. Und genau das beschreibt Gottes Wesen. Er will unter uns wohnen, weil er unsere Nähe ersehnt. Und in seiner Gegenwart will er uns heilen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Seine Botschaft, die Welt neu zu machen, ist eine liebevolle Verheißung. Nicht wir Menschen müssen oder sollen irgendetwas leisten, er Gott selbst macht. Für uns. Ganz einfach. Alle weltliche Ordnung muss dann der göttlichen Ordnung endgültig weichen. Aber wann soll denn das sein? Wie lange müssen wir darauf noch warten? Angesichts allen Elends in dieser Welt, angesichts aller Selbsterhöhung und Gottesferne, angesichts aller Tränen, die täglich geweint werden, wächst und wächst die Sehnsucht, die eben in der Jahreslosung mündet. Aber wo finde ich denn in ihr den Trost, den ich jetzt brauche? Wenn ich an meiner Unvollkommenheit verzweifle, wenn ich scheitere, wenn ich verloren habe, was mir wertvoll war, wenn ich mich abkämpfe und ausgebrannt bin, klingt da die Jahreslosung nicht wie ein Vertrösten auf irgendwann? Das ist wie, wenn man so richtig im Sumpf steckt und irgendjemand kommt mit dem Spruch, das wird schon wieder. Zeit hält alle Wunden. In dem Moment, wo es mir so richtig dreckig geht, nützt mir das rein gar nichts. Siehe, ich mache alles neu. Siehe. Das heißt, schau, oder wie der Erzgebirge sagt, guck. Es gibt also was zu sehen, und zwar jetzt schon. Ich mache alles neu. Ich mache, das ist Gegenwartsform, also nicht irgendwann macht er das mal, sondern es ist jetzt schon am Werden. Und ich kann es sehen und ich kann es erfahren. mit dem Neuen Testament knüpft Gott bereits einen neuen Bund. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist der Weg für die neue Schöpfung bereits frei. Und auf diesem Weg, da findet sich das neue Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und auf diesem Weg finde ich das neue Leben. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und auf diesem Weg finden wir auch den neuen Menschen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Neuschöpfung hat mit dem Ostermorgen also schon begonnen. Und diese Erneuerung, die betrifft auch mich ganz persönlich. Alles und alles, was mich ausmacht. Gott lenkt nicht nur die großen Linien der Geschichte, sondern auch unser persönliches Leben wird erneuert. Wo uns Altes festhält, schafft Gott Wege. Wo wir schwach sind, stärkt er. Und wo wir uns nach Veränderung sehnen, beginnt er bereits Neues zu wirken. Sein Ja zu uns, das nimmt er nicht zurück, das steht unumstößlich. Und so tröstet uns Gott eben schon heute. Er sieht uns und unsere Tränen, ich weine sie ja hier und nicht in der zukünftigen Welt. Dorthin darf ich sie mitbringen und dort werden sie abgewischt. Und das sagt uns wieder ganz, ganz viel über Gottes Wesen und auch seine Beziehung zu uns aus. Die Jahreslosung, sie schafft Weitblick und lädt ein zu einem Blick nach vorn. Aber dabei bleibt es nicht. Egal, was uns noch an Terminen und Aufgaben, an Erfolgen und Niederlagen, an Prüfungen und Abschlüssen, an Umzügen und beruflichen, familiären Veränderungen erwartet, am Ende gehen wir auf Gottes neue Welt zu. Den Zeitpunkt, den kennen wir nicht. Doch die Aussicht darauf, die kann eben unser Leben heute schon prägen. Denn Zukunftsperspektiven, die bringen in Bewegung. Sie setzen Energien frei und helfen durchzuhalten. Mühsames verliert an Gewicht. Und die Vorbereitungen auf diese andere Zeit, die beginnen eben jetzt, sofort. Die alte Welt erscheint so in einem neuen Licht. Und so können wir sagen, große Ereignisse werfen nicht ihre Schatten, sondern ihr Licht voraus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.